ARD Sounds.
Geständnisse sind für autoritäre Herrscher immer unangenehm, weil sie ihnen ein Stück ihrer Größe, ihrer Unantastbarkeit, ihrer Stärke nehmen. Wenn der russische Machthaber begleitet von Fernsehkameras eine Krisensitzung einberuft und sich dann noch im Kreml für die Hauptnachrichten befragen lässt, dann muss Bedeutendes im Gange sein. Erstmalig hat Wladimir Putin eingestanden, dass es in Sachen Treibstoff für Normalautofahrer in Russland als auch für Unternehmen Probleme und lange Schlangen vor den Tankstellen gäbe. Die Ukraine trifft nicht nur unablässig russische Treibstofftanks, nun hat sich offenbar auch der Mitte 2025 vorgestellte FP5 Flamingo Marschflugkörper als treffsicher erwiesen, als er in der Region Wolgograd in einer russischen Rüstungsfabrik einschlug, in dem unter anderem Teile der Oreschnik-Hyperschallwaffe hergestellt werden sollen. Größe kann auch ein Problem werden. Das zeigt sich nicht nur in Bezug auf Machthaber Putin, sondern auch auf die Größe des Landes. Ist doch die Flugabwehr gerade vollauf damit beschäftigt, Moskau und St. Petersburg zu sichern. Und damit hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine und zur brüchigen Waffenruhe in Nahost. Ich bin Kai Küstner.
Und ich bin Stefan Niemann. Heute ist Dienstag, der 30. Juni. Wir zeichnen diesen Podcast um 12.15 Uhr auf.
Und wie sagte es der Heeresinspekteur Christian Freuding in dem Interview, das Anna und ich mit ihm vergangene Woche führten?
Wir sehen gerade, dass das Momentum in Richtung Ukraine kippt.
Dieses Thema, also die aktuelle Lage in der Ukraine, wirst du, Stefan, gleich näher beleuchten. Genau wie die Frage, wie es mit den Friedenschancen in Sachen USA-Iran aussieht. Lass mich aber vorher noch ankündigen, dass wir uns in unserem Schwerpunkt heute mit einem wichtigen Machtinstrument befassen, das autoritäre Regime wie in Russland oder auch im Iran und nicht nur dort sehr gerne nutzen, um Proteste zu ersticken. Internetabschaltung nämlich. Dazu hat unsere Kollegin Julia Weigelt recherchiert. Vorher aber, Stefan, die aktuelle Lage. Und da beginnen wir im Nahen Osten, wo das Widersprüchliche konstant bleibt. Trotz gegenseitiger Angriffe soll es Gespräche zwischen den USA und dem Iran geben. Und zwar in Katars Hauptstadt Doha. Wie ist die Lage insgesamt?
Wer da mit wem spricht und in welcher Konstellation, das ist noch völlig unklar und ich erspare uns jetzt mal unergiebige Spekulationen. Fest steht, Kai, die Lage ist immer noch angespannt. Knapp 2 Wochen nach Unterzeichnung eines Rahmenabkommens, das ja gegenseitige Angriffe beenden sollte und selbst Drohungen ausdrücklich untersagte, da hat sich der Konflikt zwischen den USA und dem Iran zwischenzeitlich verschärft. So war am Samstag ein unter der Flagge Panamas fahrender Tanker in der Straße von Hormus von einer iranischen Drohne angegriffen worden. Daraufhin griffen US-Streitkräfte iranische Einrichtungen für militärische Überwachung, für Kommunikation, Luftverteidigung sowie zur Lagerung von Drohnen und zum Legen von Minen an. Und das für die Region zuständige US-Zentralkommando rechtfertigte das amerikanische Vorgehen an Irans Südküste als direkte Reaktion auf die anhaltende iranische Aggression gegen die Handelsschifffahrt in der Meerenge. Das Regime in Teheran, das antwortete prompt. Die iranische Revolutionsgarde teilte mit, die Marine und Luftwaffe hätten in einem Raketen- und Drohneneinsatz 8 Infrastrukturziele der US-Armee zerstört. Es geht wohl, Kai, um Ziele auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ali al-Salem in Kuwait und der 5. US-Marineflotte in Minas Salman in Bahrain. Dessen Außenministerium bestätigte den iranischen Angriff und sprach von einer gefährlichen Eskalation. Ja, und zur Beruhigung der Lage, da trägt einer bekanntlich besonders wenig bei, du ahnst es, Donald Trump. Der US-Präsident postete, die USA könnten gezwungen sein, den Einsatz doch militärisch zu Ende zu bringen.
Es gibt einen Punkt, da können die USA nicht mehr vernünftig sein. Wenn das passiert, wird die Islamische Republik Iran nicht mehr existieren.
Das ist eine Wortwahl, Stefan, die mir irgendwie sehr bekannt vorkommt.
Ja, und es ist auch kein Wunder, Trump dreht sich offensichtlich im Kreis, weil er keinen Ausweg findet, keinen rettenden Exit. Aus meiner Sicht wird mit jedem Tag offensichtlicher. Der Mann hat von erschreckend vielen Dingen einfach erschreckend wenig Ahnung. Ich habe ja in Washington seine gesamte erste Amtszeit begleitet, wo sich im Bereich Außenpolitik und Diplomatie der Dilettantismus des Obama-Nachfolgers besonders rasch offenbart hatte. Aber damals war Trump eben noch der krasse Außenseiter, von dem man Sachkenntnis nicht unbedingt erwarten konnte.
Und er hatte noch andere Berater um sich. Jetzt kann man ja nach anderthalb Jahren seiner zweiten Amtszeit feststellen, der inzwischen 80-Jährige hat offenbar wenig dazugelernt auch. Und das zeigt sich eben beim Krieg im Nahen Osten beziehungsweise bei den Verhandlungsbemühungen jetzt, die ja am Ende zu einem stabilen Frieden führen sollen. Stattdessen erleben wir eine äußerst brüchige Waffenruhe, davon hat sie ja gerade berichtet, ein massiv beschädigtes Verhältnis zwischen Israel und den USA und wir sehen, dass tausend elementare Fragen noch völlig ungelöst sind.
Ja, und die ziemlich verfahrene Situation, die ist aus Sicht vieler Experten deshalb auch wenig überraschend. Stellvertretend für andere kritische Stimmen hier der Politikwissenschaftler Johannes Warwick, Präses des Wissenschaftlichen Forums für internationale Sicherheit.
Der Versuch ist immer alle Ehren wert, sozusagen militärischer Gewalt etwas Politisches entgegenzustellen. Aber die Trump-Administration und wohl auch Trump persönlich ist, glaube ich, wirklich unfähig beim diplomatischen Handwerk. Und dann muss man sich nicht wundern, wenn nichts dabei rauskommt. Hinzu kommt ja noch, es wird jetzt versucht, Probleme vermeintlich zu lösen, die man selbst geschaffen hat. Also erst bombardiert man den Iran ohne politisches Konzept. Man unterstützt Israel ohne politisches Konzept und wundert sich dann, dass man die Fäden nicht mehr zusammenkriegt. Das ist nicht so überraschend, sondern wirklich ein hohes Maß an Unfähigkeit.
Ja, und diese Unfähigkeit, Kai, die kann man auch daraus ableiten, dass die strategisch wichtige und für den Welthandel ja so bedeutsame Straße von Hormus auch nach dem Rahmenabkommen immer noch zentraler Streitpunkt bleibt. Der Iran und die USA sind sich noch nicht mal einig über die exakte Route, die Schiffe bei der Passage der Meerenge nehmen sollen. Das haben wir ja neulich hier in Hamburg bei der Marineschifffahrtleitung auch gehört. Und Irans Außenminister Abbas Araghchi, der wird nicht müde zu betonen, die Wiederherstellung des Schiffsverkehrs auf Vorkriegsniveau, die liege allein in der Verantwortung Teherans, soll heißen, eine Durchfahrt erfordert weiterhin eine Abstimmung mit den Revolutionsgarden. Also beide Konfliktparteien werfen sich gegenseitig den Bruch des vorläufigen Waffenstillstandes vor, Kai.
Und es schwelt ja noch ein weiterer Konflikt oder vielleicht es schwelt auch ein zu schwacher Ausdruck, und zwar der im Südlibanon zwischen der dort operierenden pro-iranischen Terrormiliz Hisbollah und den einmarschierten Israelis. Dass die Diplomatie inzwischen die Waffen völlig zum Schweigen gebracht hat, kann man, glaube ich, noch nicht sicher sagen, oder?
Ja, tatsächlich wurde am Freitag in Washington unter US-Vermittlung ja eine Waffenruhe für den Libanon vereinbart. Und das ist natürlich auch erstmal begrüßenswert. Aber diese Waffenruhe dürfte brüchig bleiben, solange Israel einen kompletten Abzug seiner Armee ablehnt und solange sich die Hisbollah einer Entwaffnung verweigert. Israels Premier Netanyahu betonte jedenfalls nach der Einigung auf eine Waffenruhe den Begriff Teilabzug.
Israel bleibt im Südlibanon, bis die Hisbollah entwaffnet ist und keine Gefahr mehr für Israel darstellt. Das ist ein harter Schlag für die Hisbollah und den Iran.
Gibt es denn auch Reaktionen eigentlich der pro-iranischen Terrormiliz Hisbollah, die ja an dem jüngsten in der US-Hauptstadt geschlossenen Abkommen nicht beteiligt war?
Ja, die gibt es. Sie kündigte gleich Widerstand an. Hisbollah-Chef Naim Qassem reagiert auf die Absichtserklärung zwischen Israel und dem Libanon zur Waffenruhe so.
Die Rahmenvereinbarung in Washington ist eine Demütigung, eine Schande und die Aufgabe der staatlichen Hoheit im Libanon. Diese Vereinbarung existiert für uns nicht. Den Rückzug der israelischen Armee an die Entwaffnung unserer Bewegung im Libanon zu knüpfen, ist ein gefährlicher Vorschlag, der jede rote Linie überschreitet.
Ja, und so müssen wir wohl auch künftig Meldungen wie die am Wochenende erwarten. Kai, da hatte das israelische Militär mitgeteilt, es habe bewaffnete Hisbollah-Kämpfer getötet und eine Raketenabschussrampe zerstört. Tehran erinnerte dann prompt daran, der Abzug Israels und die Einstellung der Angriffe auf Ziele im Libanon seien Teil des Abkommens mit den USA. Es liege in der Verantwortung Washingtons, die Operationen seines Verbündeten zu stoppen. Israel ist bekanntlich nicht Unterzeichner des Rahmenabkommens zwischen dem iranischen Regime und der US-Regierung. Und wir haben ja hier schon mehrfach darüber berichtet, dass Netanyahu von diesem 14-Punkte-Abkommen rein gar nichts hält, dass eine vielbeschworene Freundschaft mit Trump darüber genauso zerbrechen könnte wie die ungleiche Allianz zwischen Israel und den USA.
Dann, Stefan, kommen wir zu Russlands Krieg gegen die Ukraine. Auch da gibt es höchst widersprüchliche Entwicklungen. Es gibt aber auch Konstanten. Und zu letzteren gehört der allnächtliche Terror aus der Luft, dem die Ukrainerinnen und Ukrainer in vielen Landesteilen ausgesetzt sind. Wie ist die aktuelle Lage?
Ja, Russlands Angriffe mit ballistischen Raketen und Drohnen haben am Montag nach ukrainischen Angaben 8 Zivilisten getötet und 35 verletzt. Wladimir Selenskyj sprach in dem Zusammenhang von furchtbaren Attacken. Allein beim Einschlag einer Rakete in der Stadt Dnipro seien 5 Menschen getötet und 29 verletzt worden. Und in der südukrainischen Stadt Saporischschja, da wurde ein Kleinbus getroffen. Es gab 3 Tote und 6 Verletzte, darunter ein Kind. Diese Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen, Kai, wir sagen das immer an dieser Stelle. Und während es der ukrainischen Flugabwehr meist gelingt, zwischen 80% und 90% der russischen Drohnen abzufangen, da bleiben die ballistischen Raketen eine große Gefahr für die Zivilbevölkerung, zumal es einen auch durch den Krieg im Nahen Osten verursachten Produktions- und Lieferengpass gibt bei den amerikanischen PAC-3-Abwehrraketen, die zwar ziemlich zuverlässig, aber eben auch sehr kostspielig sind. Der ukrainische Präsident hat deshalb erneut an die EU-Staaten appelliert, rasch eigene Flugabwehrsysteme zu entwickeln, was sich vermutlich leichter sagt, als in die Tat umsetzen lässt. Die russische Flugabwehr hat in der Nacht zu Dienstag nach Angaben des Verteidigungsministeriums landesweit mehr als 400 ukrainische Drohnen abgeschossen. 61 davon hätten auf die Hauptstadt zugesteuert, das erklärte Moskaus Bürgermeister Sergei Sobjanin. Und in einem südwestlich gelegenen Dorf hätten feindliche Drohnen ein Privathaus getroffen, hieß es. Dabei sei ein Baby getötet worden. Auch diese Angaben können wir nicht unabhängig verifizieren.
Wir registrieren das ja schon eine Weile, Stefan. Russland hat unübersehbare Probleme mit der Luftverteidigung, auch aufgrund der Größe des Landes. Vor allem bei seiner strategisch wichtigen Energieinfrastruktur zeigt sich das. Allein an diesem Wochenende haben die Ukrainer nach eigenen Angaben 3 Anlagen der russischen Ölindustrie mit Drohnen getroffen.
Ja, du hast recht, die ständigen Einschläge offenbaren ja wachsende Schwierigkeiten der russischen Kriegsführung. Allein in der Nacht zum Sonntag will das russische Militär mehr als 200 ukrainische Drohnen abgefangen haben. Allerdings kamen genügend durch, um einen Großbrand in der Raffinerie in Slawjansk nach Kubani anzurichten. Das Feuer in der Anlage bestätigte Gouverneur Benjamin Kondratjew, der auf seinem Telegram-Kanal auch von einem Todesopfer schrieb. Auf den in sozialen Netzwerken verbreiteten Bildern und Videos, da waren Stunden später noch kilometerhohe schwarze Rauchsäulen über der Raffinerie zu sehen. Und wegen ihrer Lage in unmittelbarer Nähe zur von Russland annektierten Halbinsel Krim haben die Ukrainer diese Raffinerie übrigens schon mehrfach attackiert und beschädigt. So eine Anlage ist schwer zu schützen. Und einen ebenso empfindlichen Schlag landete Kiew einen Tag zuvor in Wolgograd. Du hast es zu Beginn dieser Folge ja schon als besonders bemerkenswert herausgestellt, denn dort in Wolgograd attackierte das ukrainische Militär mit Marschflugkörpern des Typs Flamingo, also aus eigener Produktion, die Rüstungsfabrik Titan Barikadi. Laut Militäranalysten werden dort Raketenanlagen und Geschosse für die Waffensysteme Yars, Sarmat und Iskander sowie für Panzerhaubitzen produziert.
Und Yars und Sarmat, das sind nur zur Erläuterung ja strategische Waffen, die prinzipiell auch Atomsprengköpfe tragen können. Daher wird in der Ukraine schon länger gemutmaßt, dass die Fabrik auch für die Mitentwicklung der neuen russischen Mittelstreckenrakete Oreschnik genutzt worden sein könnte. Was wissen wir darüber?
Ja, wir können das nicht verifizieren, aber in jedem Fall sind die inzwischen fast täglichen Treffer ukrainischer Drohnen- und Raketenangriffe und die Bilder von Explosionen und Rauchsäulen über Raffinerien ein Problem für Putin. Der zeitweise Ausfall so vieler Ölanlagen führt im Alltag der Russen zu einer inzwischen vielerorts spürbaren Treibstoffkrise. Du hast es eingangs schon erwähnt, in etlichen Regionen bilden sich lange Autoschlangen an den Tankstellen, die noch Benzin verkaufen. Auf der Krim geben die Tankstellen derweil Treibstoff gar nicht mehr an Privatpersonen ab.
Nach all den Internetabschaltungen, nach den gestiegenen Lebensmittelpreisen ist das ja nun das dritte offensichtliche Zeichen, auch für große Schichten der Bevölkerung, dass dieser 2022 von Putin befohlene Krieg bei Weitem nicht so läuft wie gedacht. Jetzt kann das zum einen den Effekt haben, dass die Menschen sagen, die Ukraine ist ja wirklich böse, die greifen uns an und dann sagen, wir unterstützen diesen Krieg. Aber die Kritik mehrt sich jedenfalls in Russland, selbst bei eingefleischten Patrioten. Da reden wir jetzt aber, Stefan, nicht von Demos auf der Straße und von Protestplakaten, oder?
Nein, eher von mehr oder weniger spektakulären Einzelaktionen, etwa kritischen Wortmeldungen im Internet. Ein Frontsoldat, der wagte sich sozusagen im Digitalen aus der Deckung und forderte in einem Blog auf der in Russland eigentlich verbotenen Plattform Instagram ultimativ ein Treffen mit Putin, um dem, so wörtlich, die ganze Wahrheit über das, was bei uns im Land passiert, zu sagen. An der Front würden Soldaten von ihren Vorgesetzten ausgebeutet, gequält und verheizt, klagte er. Und sollte sich der Kreml-Chef weigern, also einem Treffen verweigern, drohte er mit ernsten Konsequenzen. Die Armee würde dann ihre Waffen auf den Kreml richten, sagte er. Und das System reagierte, wie es autoritäre Unterdrückungsregime tun. Die Polizei durchsuchte das Haus des Militärbloggers und nahm ihn anschließend in Ordnungshaft.
Wir wollen das auch nicht überbewerten, aber es gibt ja Russland-Experten, die wie Seismographen durchaus Stimmungsausschläge im fünften Kriegsjahr registrieren. Kann Kremlherrscher Putin das einfach so ignorieren? Kann er das einfach wegdrücken?
Kann er nicht. Du hast uns ja schon ein Statement aus seiner Fernsehansprache vom Sonntag eingespielt, in der er einräumen musste, was sich nicht mehr verheimlichen lässt, dass die ukrainischen Luftangriffe auf Russlands Ölanlagen zu diesen erheblichen Treibstoffknappheiten geführt haben. Aber Putin hat Zugeständnisse zur Beendigung des Krieges ziemlich kategorisch ausgeschlossen und darauf beharrt, Russland werde seine Ziele erreichen und den Krieg trotz temporärer Rückschläge gewinnen. Unabhängige Militäranalysten sind da nicht so sicher, Kai. So glaubt das Institute for the Study of War, kurz ISW, also der Think Tank in Washington, den wir hier gern frequentieren, dass die vom Kreml demonstrierte Zuversicht lediglich der Versuch sei, doch noch am Verhandlungstisch irgendwie zu bekommen, was sich militärisch nicht erkämpfen lasse. Das ISW kommt zu dem Schluss, dass Russlands Fähigkeit, auf dem Gefechtsfeld in den Frontabschnitten Fortschritte zu erzielen, in diesem Jahr insgesamt weiter abnimmt.
Manche Beobachter glauben ja, das Blatt könne sich für die Ukraine wenden. Von Momentum ist viel die Rede. Das haben wir auch beim Heeresinspekteur Christian Freuding gehört. Wir bleiben aber vorsichtig, weil es von der Front auch ganz andere Meldungen gibt. Im Donbass geraten die Verteidigungslinien zunehmend unter Druck, die ukrainischen. Russland drückt langsam auf das Zentrum von Kostjantiniewka vor, einer wichtigen Bastion ja im östlichen Festungsgürtel der Ukraine. Was hören wir von dort?
Ja, erste Angreifer haben inzwischen die Außenbezirke dieser strategisch wichtigen Stadt erreicht, von deren einst 70.000 Einwohner nur noch etwa 2.000 ausharren. Kleine Gruppen russischer Soldaten versuchten, in die Randgebiete einzudringen, erklärten hochrangige ukrainische Kommandanten in der vergangenen Woche. Kostjantiniwka ist der südlichste von 4 Schlüsselpunkten, die eine Verteidigungslinie der Ukraine bilden. Diese Linie ist von zentraler Bedeutung für die ukrainische Verteidigung der Industrieregion Donetsk. Der Vorstoß, der verdeutlicht den anhaltenden Vorteil Moskaus bei der Truppenstärke. Dies gilt, obwohl ukrainische Drohnenangriffe mittlerer Reichweite auf die russische Logistik die Kampfkraft der Angreifer geschwächt haben. Emil Kastehelmi vom finnischen Konfliktanalyse-Team Blackbird erklärt das so.
Die ukrainischen Angriffe mit mittlerer Reichweite zeigten nicht genügend Wirkung, um die Russen zu zwingen, ihre Offensive einzustellen. Obwohl Russland also im Hinterland immer schwerere Verluste erleidet, ist es noch immer in der Lage, seine Offensiven fortzusetzen, zumindest in bestimmten Sektoren.
Ja, und die Einnahme von Kostjantynivka, die würde den russischen Streitkräften als Ausgangspunkt dienen, um entlang des Festungsgürtels nach Norden vorzurücken. Dieser Gürtel bildet mittlerweile so etwas wie die Hauptachse des russischen Feldzugs. Jeder weitere Vormarsch dürfte jedoch langwierig und äußerst verlustreich werden. Wir erinnern uns noch an die Belagerung anderer ostukrainischer Städte wie Pokrowsk.
Und wieder kommen ja aus Russland verdächtig schnelle Erfolgsmeldungen. Putin erklärte schon in der vergangenen Woche, Russland stehe kurz vor der Einnahme von Kostjantynivka. Stimmt das so?
Es könnte stimmen, aber zumindest in Zweifel beim Zeithorizont angebracht. Hochrangige Kommandanten des 19. ukrainischen Armeekorps wiesen Putins Behauptungen in ukrainischen Medien dann auch erstmal als Übertreibung zurück. Ihre Truppen würden kleine russische Trupps ausschalten, denen das Eindringen gelungen sei. Kostjantynivka kann bei der derzeitigen Truppenstärke und den vorhandenen Ressourcen standhalten, so sagte es Generalmajor Viktor Nikoljuk, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk der Ukraine. Das unabhängige Institute for the Study of War glaubt, dass die russischen Infiltrationen noch nicht ausreichen für einen schnellen operativen Durchbruch. Die russischen Versuche, die Stadt durch Zangenbewegungen einzukesseln, machen die Verteidigung der Stadt für Kiew dennoch immer verlustreicher. Insofern würde ich sagen, Kai, ist der Fall von Kostjantynivka wohl nur eine Frage der Zeit. Und abschließend noch dies. Die russischen Truppen dringen auch am nördlichen Ende des Festungsgürtels vor. Sie bedrohen die Städte Slowjansk und Kramatorsk mit häufigen Luft- und Drohnenangriffen. Und die ukrainischen Versorgungswege stehen dort also unter anhaltendem Druck, zumal Putin nach wie vor nicht davor zurückschreckt, Tausende und Abertausende russische Soldaten für seinen so verlustreichen Angriffskrieg zu opfern.
Für diesen aktuellen Überblick, Stefan, vielen Dank. Und damit kommen wir zu unserem heutigen Schwerpunkt bei Streitkräfte und Strategien. Die Bevölkerung ihrer Mittel zur Kommunikation zu berauben, das ist ein beliebtes Werkzeug, mit dem autoritäre Herrscher die Schrauben in ihrem Machtapparat fester drehen. Wir sprechen über sogenannte Internet-Shutdowns, also Abschaltungen. Kein Internet, keine Messenger-Dienste, keine sozialen Netzwerke. So geschehen im Iran zum Beispiel, wo das islamistische Regime Proteste im Keim auf diese Weise zu ersticken suchte. So geschehen in Russland, wo der Kreml Facebook und Instagram als angeblich extremistisch einstufen ließ. WhatsApp sperrte, den Messenger Telegram drosselte. Aber auch anderswo werden Verbindungen gezielt gekappt. Vor Wahlen etwa, was meine Kollegin Julia Weigelt am eigenen Leib erfahren musste. In Deutschland haben wir eine ganz andere Problematik. Dort rücken Szenarien in den Fokus, bei denen etwa durch Sabotage digitale Infrastruktur ausfällt. Julia, du hast mir erzählt, dass dich die Recherche zu diesem Thema zum Teil betreten, verlegen und auch fassungslos zurückgelassen hat.
Ja, es ist so. Moin Kai. Also ich bin auf das Thema gekommen, als ich Freunde in Uganda besucht habe. Ich war da im Januar für mehrere Wochen und zu der Zeit waren dort Präsidentschaftswahlen. Und der ugandische Präsident Museveni, der ist seit über 40 Jahren an der Macht, nur um mal so ein Bild zu geben. Und er hat halt vor und nach den Wahlen für eine Woche lang einfach mal landesweit das Internet abgeschaltet. Und für mich war das halt das erste Mal, dass ich sowas selbst erlebt habe. Und es hat mich so verwundert, dass ich es auch gar nicht, also ich konnte es gar nicht erstmal glauben, als es passiert ist. Ich habe das aufgenommen, als es soweit war. Ich war da mit Freundinnen und Freunden im Auto unterwegs. Hör nochmal rein.
Do you have any internet connection? Is it working?
No. Hast du eine Internetverbindung? Funktioniert die? Nein?
Then you move it.
Versuch doch mal Flugmodus. Schalt zuerst den Flugmodus ein und dann wieder aus. Vielleicht klappt es ja dann.
Bei WhatsApp habe ich gerade jemandem eine Nachricht geschickt, die ging nicht durch.
It's not working. Es funktioniert nicht.
Ich habe es gerade versucht.
Dann funktioniert das Internet nicht.
Also du versuchst, eine WhatsApp-Nachricht zu verschicken und die kommt nicht an. Also es funktioniert einfach nicht. Ja, wow. Wie ist das für dich? Macht dir das Angst?
It's scary, huh? It's scary, but just as well.
to bear with it. We have just to bear with it.
Wir müssen es einfach hinnehmen. Ja, also das war die Autofahrt und wie ungläubig ich war, das hört man hier auch nochmal. Wir sind dann später in so einem Hotel angekommen und ja, ich war halt einfach immer noch ungläubig.
Ja, Wahnsinn. Also das hat dich mega überrascht, ja. Das hört man ja. Du hattest überhaupt nicht damit gerechnet. Man hört deine Fassungslosigkeit auch in diesem letzten O-Ton. Ich habe ja am Anfang gesagt, dass dich diese Recherche auch ein bisschen verlegen gemacht hat. Ist das der Grund? Wie meinst du das auch?
Ja, ist es wirklich. Also bei mir ist das so, ich berichte jetzt seit 2012 ausschließlich über Sicherheitspolitik. Und ich habe natürlich schon davon gehört, dass es sowas gibt, ne, dass manche Regierungen ihrer Bevölkerung das Internet abstellen.
Erinnert ja so ein bisschen an den Iran auch, ne? Da leiden die Menschen ja monatelang unter solchen Shutdowns.
Absolut. Und es betrifft auch noch viel mehr Länder. Also Myanmar hat zum Beispiel sehr viele Shutdowns. Auch Demokratien sind betroffen, zum Beispiel Indien. Und für 2025 hat die Nichtregierungsorganisation Access Now 313 Internetabschaltungen in 52 Ländern dokumentiert. Mal im Vergleich, in den Vorjahren waren es 304 und 289. Also der Trend geht nach oben, es werden immer mehr. Und seit 2016 haben laut Access Now Menschen aus 100 Ländern darunter gelitten und mit gravierenden Auswirkungen. Ja, da sprechen wir gleich nochmal drüber. Und bei mir war es halt so, du hast mich jetzt gefragt, warum macht das was mit mir? Also offensichtlich musste ich das erst am eigenen Leib erfahren, wie hilflos man sich dabei fühlt und dass es halt absolut nicht selbstverständlich ist, dass meine Regierung hier in Deutschland sowas nicht macht, bis es mir wichtig genug war, darüber zu berichten. Ja, ja und dazu kam dann noch mein Interview mit Felicia Antonio von Access Now. Sie wohnt selbst in Ghana. Und ich habe mit ihr auch mal darüber gesprochen, weil die ugandische Regierung hat nämlich schon bei der letzten Wahl in Uganda das Internet abgestellt. Und dieses Mal hatten sie explizit versprochen, das nicht zu tun.
The government in Uganda actually, they said, no, no, last election we did that, but this election we will not do that.
Und die Regierung von Uganda hat erst gesagt, nein, nein, bei den letzten Wahlen haben wir das gemacht, aber bei diesen Wahlen werden wir das nicht tun, es wird keine Sperrung geben. Und als der Shutdown dann da war, habe ich gedacht, aber die Regierung hat es doch versprochen.
Oh, no. We never trust the government.
Oh nein, wir trauen der Regierung niemals. Nein, 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 vor allem der Regierung. Nein, wir wussten, dass sie etwas vorhaben. Also haben wir Schulungen organisiert, um herauszufinden, mit welchen Tools die Leute arbeiten könnten. Wir haben uns mit Satellitenverbindungen beschäftigt. Aber noch bevor die Abschaltung erfolgte, haben sie Starlink angewiesen, den Dienst landesweit abzuschalten. Da wussten wir, dass sie das Internet für die gesamte Dauer der Wahl komplett abschalten würden. Ich vertraue der Regierung also kaum, allein schon wegen der Erfahrungen, die ich bei der Arbeit an diesem Thema gemacht habe.
I hardly trust the government just because of the experience I've had working on this issue. Yeah.
Ja, und wenn sie jetzt hier vom Satelliten-Internet-Anbieter Starlink spricht, ich habe dann später auch nochmal recherchiert und habe ein Dokument gefunden, dass die ugandische Regierung Starlink schon Wochen vor der Wahl angewiesen hat, die Terminals, also diese Starlink-Terminals in Uganda vom Netz zu nehmen. Und das hat die Firma dann auch gemacht.
Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Kann man das nicht irgendwie mit Starlink umgehen? Aber wenn nee. Das auch nicht funktioniert, nee. Ist das ja schwierig. Jetzt lassen sich ja Regierungen alles Mögliche an Ausreden einfallen, warum sie so etwas tun. Was war denn da die offizielle Begründung in Uganda für diesen Internet-Shutdown?
Ja, die ugandische Kommunikationskommission hat das so begründet.
The Internet Restriction Directed is in line with the legitimate purpose. That is protecting national security, public safety and public order.
Also öffentliche Sicherheit und Ordnung im Rahmen der Wahlen, das war die Begründung der Regierung. Andere Auslöser für Shutdowns sind laut Access Now Konflikte und Kriege, Proteste und politische Unruhen. Und wie gesagt, das sind aber nur die Auslöser, ne? Weil es gibt ja auch so ein eigentliches Ziel und da geht es eben um Kontrolle von Informationen. Also Shutdowns sind ein Instrument moderner Machtpolitik. Wer macht das? Meistens sind es Regierungen, die die Abschaltung des Internets veranlassen. Es gibt aber auch noch in Konfliktsituationen andere Konfliktparteien. Also es kann auch das Militär sein, was manchmal den Internetzugang angreift. Sei es einerseits durch gezielte Abschaltung oder auch durch Zerstörung der Internetinfrastruktur. Ja, und so ein Shutdown, der kann verschiedene Intensitäten haben. Zum einen können die Verantwortlichen also erstens die Geschwindigkeit erstmal reduzieren, alles läuft langsamer. Sie können zweitens einzelne Seiten oder Dienste sperren, etwa Social Media, du hast das schon angesprochen mit Telegram in Russland. Oder es gibt eben so einen kompletten Blackout, was ich in Uganda erfahren habe. Und Access Now hat halt beobachtet, es gibt neue Trends bei dem ganzen Thema. Und zwar eine Verschiebung von kompletten Internetabschaltungen hin zu gezielten Sperren einzelner Plattformen, also sowas wie WhatsApp, TikTok. Und eine Blockierung auch von VPNs, also das sind virtuelle private Netzwerke, so eine Art Umgehungstools. Auch das klappt zunehmend weniger. Und zunehmend auch Angriffe auf alternative Internetzugänge, wie jetzt eben Starlink-Satelliten-Internet. Und Access Now hat eben 14 solcher Fälle dokumentiert, in denen Verantwortliche Starlink abgeschaltet haben, allein im vergangenen Jahr.
Du hast eben den Begriff moderne Machtpolitik verwendet, fand ich sehr, sehr anschaulich. Da fällt einem ja sofort Russland ein, ne? Die russische Regierung macht das ja auch. Wir haben ja auch schon bei uns bei Streitkräfte und Strategien öfter darüber berichtet, dass zum Beispiel russische Soldaten den Messenger-Dienst Telegram gar nicht mehr nutzen könnten, weil die Regierung den eben abgeschaltet hatte.
Ja, das ist so. Die russische Regierung hat Telegram jetzt komplett blockiert, nach eigenen Angaben aus Sicherheitsgründen. Analystinnen und Analysten gehen allerdings davon aus, dass Russland die Nutzenden auf staatlich kontrollierte Messenger-Dienste umleiten will, also was wie Max oder Max zum Beispiel. Und es geht auch noch weiter. Es gibt nämlich Medienberichte, dass Russland das noch ein bisschen perfider jetzt macht. Also statt einzelne Dienste und Websites zu sperren, das nennt man auch Blacklisting, kommen jetzt vermehrt Whitelisting zum Einsatz. Das bedeutet, erstmal ist alles gesperrt, was nicht explizit erlaubt ist. Ja? Und erlaubt sind halt staatlich kontrollierte Dienste, die dann auch natürlich die politischen Entscheidungen der Führung gutheißen.
Also WhatsApp, Instagram und so, habe ich gelesen, sind zum Teil ja auch nicht zugänglich. Mhm. Ne? Damit behindert natürlich der Kreml, dass die Russinnen und Russen sich Informationen aus anderen Quellen holen können oder sich auch gegenseitig informieren können, zum Beispiel wie der Krieg an der Front wirklich abläuft. Ne? Das ist ja ein großes Thema. Jetzt hast du schon gesagt, wir haben das hier in Deutschland zum Glück noch nicht erlebt, dass uns im ganzen Land das Internet für Wochen abgeschaltet wurde. Deswegen erklär nochmal, Julia, was können die Auswirkungen denn von so etwas sein?
Ja, ich habe da die Expertin nochmal gefragt, Felicia Antonio von Access Now, und die hat das ganz anschaulich so zusammengefasst.
People rely on the internet for education, for healthcare, emergency services.
Die Menschen sind auf das Internet angewiesen. Für Bildung, für die Gesundheitsversorgung. Notfalldienste werden online abgewickelt. Menschen, die normalerweise einfach einen Arzt anrufen müssten, um eine Diagnose zu erhalten oder ein Rezept zu verlängern, können das nicht tun und müssen nun persönlich dorthin fahren. Ganz zu schweigen von den damit verbundenen Gefahren. Und diese Abschaltungen finden nicht an einem ganz entspannten Nachmittag statt. Sie finden statt, wenn es einen Konflikt oder Proteste gibt. Oder wenn Militär- oder Sicherheitskräfte in einem bestimmten Land brutal gegen Demonstranten vorgehen. Es herrscht bereits Angst und Panik. Und es ist nicht mehr sicher, draußen zu sein. Das bringt Menschen in Gefahr.
Just moving around physically, it's impossible and it will endanger people if they have to rely on that.
Das finde ich ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den wir vielleicht so aus dem deutschen Verständnis hier uns gar nicht vorstellen können. Ne? Also wenn es bei uns wirklich zu einem Spannungsfall kommen würde, dann kann man wahrscheinlich auch nicht mehr so einfach von A nach B fahren, ne? Wie es jetzt ist, und Sachen halt dann halt mal offline erledigen. In Afrika ist es noch so, auch noch eine Sache, die ich vorher nicht so klar auf dem Zettel hatte, dass viele Mobile Money nutzen zum Geld abheben. Das sind also Internetdienste, mit denen man auch Bargeld abheben kann an so Art Kiosken. Ja. Und das bedeutet dann, wenn die Leute kein Bargeld mehr haben, dass dann auch, sagen wir mal, die Obststände auf dem Markt weniger verkaufen können, ne, weil es kein Bargeld mehr gibt. Also es hat insgesamt auch wirtschaftlich Riesenauswirkungen, ne, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite natürlich, was das Thema Menschenrechte angeht. Also Einschränkung von Meinungsfreiheit, Zugang zu Informationen, Pressefreiheit. Und bei Wahlen, wie es jetzt in Uganda war, hat dann auch die Opposition, die es eh meistens schon schwer hat, noch weniger Möglichkeiten, sich zu organisieren.
Aber was kann denn dann getan werden, um solchen Internet-Shutdowns entgegenzuwirken?
Ja, also es gibt schon mehrere UN-Resolutionen, die ganz klar auch sagen, dass solche Shutdowns grundlegende Menschenrechte missachten und deswegen von Regierungen nicht angeordnet werden sollen.
Aber das hat bislang eher wenig gebracht. Die Zahlen steigen, ja, hast du uns gerade berichtet.
Ja, das ist ein bisschen traurig, ne, wenn man sich irgendwie vorstellt, das wäre so schön, wenn die UN da mehr Macht hätte. Aber wie du richtig sagst, die Zahlen steigen. Ich habe nochmal Felicia Antonio von Access Now gefragt. Und die sagt halt, es ist halt so, dass Regierungen eben häufig Internetanbieter unter Druck setzen. Ja, wie zum Beispiel auch bei Starlink das der Fall war. Und sie appelliert halt jetzt doch an diese Provider, sich eben zusammenzutun, damit halt nicht, wenn einer einknickt, die dann gegeneinander ausgespielt werden können. Und sie appelliert auch nochmal an die Regierungen, sich auch um ihre Bürgerinnen und Bürger zu kümmern, also um ihre Verantwortung auch ernst zu nehmen.
Aber da könnte ich jetzt einwenden, das hat bisher alles nichts gebracht.
Ja, du bist so positiv heute, Kai.
Ja, entschuldige.
Aber du hast recht, das ist ja nichts, ne? Also, hat auch nicht so richtig geholfen. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, und zwar, man kann vor Gerichten Klage einreichen. Das war 2019 zum Beispiel so, da hat das ein Anwalt im Sudan gemacht. Da gab es auch einen Shutdown des Militärrates. Und dieser Anwalt hat dann den Telekommunikationsanbieter verklagt mit der Begründung, die Sperre verstoße gegen seinen Vertrag über die Erbringung von Dienstleistungen. Ja. Und das Gericht hat dann angeordnet, erstmal für ihn persönlich, also für diesen Anwalt, den Internetzugang wieder unverzüglich wiederherzustellen. Und dann gab es noch ein zweites Urteil, in dem es dann hieß, dass es für alle Bürgerinnen und Bürger wiederhergestellt werden muss. Und 2021 gab es noch einen ähnlichen Fall. Da gab es dann sogar Haftbefehle gegen die Telekommunikationsunternehmenschefs, die den Dienst dann trotz gerichtlicher Anordnung nicht wiederhergestellt hatten. Also das ist natürlich, dann überlegt man sich das schon nochmal eher, glaube ich, wenn du tatsächlich in den Knast wandern kannst, wenn du sowas machst. Und dann gibt es auch noch den Gerichtshof der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft, ECOWAS. Und die hat Regierungen auch schon dazu verurteilt, Entschädigungen zu zahlen und hat damit eben so wichtige Präzedenzfälle geschaffen.
As much as we're seeing more and more shutdowns happening, more people are also pushing back.
Es gibt zwar immer mehr Internetabschaltungen, gleichzeitig wehren sich aber auch immer mehr Menschen dagegen und fordern Regierungen auf, damit aufzuhören. Das haben wir in Myanmar gesehen, wo die Zivilgesellschaft sich wirkungsvoll organisiert, um Abschaltungen zu dokumentieren. In Tansania haben Zivilgesellschaft und Einzelpersonen Menschenrechtsverletzungen während eines Shutdowns dokumentiert und diese mit Journalisten geteilt. Und diese Beweise werden nun genutzt, um die Sicherheitskräfte zur Verantwortung für ihre Gräueltaten zu ziehen. Ich glaube also, dass die Macht des Volkes zunimmt und die Menschen die offizielle Darstellung wirklich in Frage stellen und den Regierungen klar machen, selbst wenn ihr versucht, uns zum Schweigen zu bringen, werden wir lauter. Ihr könnt uns nicht zum Schweigen bringen.
Ja, das, ich muss sagen, ich bewundere das bei Felicia Antonio, wenn sie da sich nicht unterbuttern lässt, ne, und die Hoffnung nicht verliert, obwohl es einfach schon harte Zustände sind. Und sie hat mir auch nochmal gesagt, wie wichtig es sei, eben über das Thema zu sprechen, auch in Ländern, in denen das bis jetzt keine Rolle spielt, also zum Beispiel bei uns in Deutschland. Und deswegen machen wir das auch heute hier, um eben ein Bewusstsein dafür auch zu schaffen, um den Betroffenen auch zu zeigen, dass sie nicht vergessen sind, dass sie nicht allein sind und dass sie eben weiter auch Kraft finden, für ihre Rechte zu kämpfen.
Wir haben jetzt über Internet-Shutdowns ganzer Länder gesprochen, vor allem im globalen Süden. Und wir haben auch gesagt, dass wir sowas in Deutschland bisher nicht hatten. Gleichzeitig gibt es auch bei uns ja Cyberangriffe. Und die Sicherheitsbehörden haben auch immer mehr die sogenannte kritische Infrastruktur im Blick, zu der auch Kommunikation und das Internet natürlich gehören. Deshalb lass uns noch mal etwas genauer auch auf diesen Aspekt schauen. Auf die Bedrohungslage bei uns, auf Schutzmaßnahmen und auch auf Empfehlungen dazu. Ich würde dich allerdings zu Anfang erstmal gerne fragen, wie groß ist denn in Deutschland die Abhängigkeit von diesem Teil der kritischen Infrastruktur? Kann man das sagen?
Ja, extrem hoch. Also könnte jetzt sehr viele Beispiele aufzählen, nur mal ein paar. Also weite Teile des Bezahlsystems würden auch bei uns ausfallen. Keine Überweisungen mehr, kein Zugriff auf Gesundheitsdaten. Es würde sogar teilweise einen Ausfall von Ampeln geben oder was die Taktung von Zügen angeht. Also das System der Deutschen Bahn könnte noch ein bisschen komplizierter werden. Es gibt auch eine Analyse des Digitalverbands Bitkom und die haben herausgefunden, bei einem Internetausfall könnten deutsche Unternehmen im Schnitt ihren Geschäftsbetrieb nur 20 Stunden aufrechterhalten. Und jedes fünfte Unternehmen müsste sogar sofort die Arbeit einstellen.
Wow. Und um das nochmal genauer zu verstehen, wie so ein Angriff auf das nationale Internet oder auf Teile zumindest davon aussehen könnte, fände ich es interessant, erstmal zu verstehen, wie funktioniert das eigentlich, das deutsche Internet in Anführungsstrichen? Kannst du das nochmal grob zusammenfassen?
Also grobe Zusammenfassung, mal ein Beispiel. Wenn ich jetzt in meinem Homeoffice sitze und sagen wir mal die NDR-Homepage aufrufen möchte, ja, dann läuft diese Anfrage über meinen Router. Dieser Router, der spricht dann mit meinem Internetanbieter und schickt dann Datenpakete. Diese Datenpakete gehen dann entweder über das Telefonnetz, das sind häufig noch Kupferkabel, oder es gibt auch Glasfaserkabel manchmal, oder manchmal läuft es auch über das Kabelfernsehnetz, oder Daten können auch über Funkwellen übertragen werden. Und egal wie die übertragen werden, die Daten laufen dann über so Verteilstationen und Rechenzentren. Also es hat gewisse Ähnlichkeit so mit dem Stromnetz, ne, wo es ja dann auch so Verteilerstationen gibt. Und diese Rechenzentren werden dann immer größer. Und einer der weltweit größten Knotenpunkte, wo ganz viele von diesen Leitungen zusammenlaufen, ist übrigens in Frankfurt am Main. Und auch wenn wir jetzt über den nationalen Bereich sprechen, also so nationale Internet-Shutdowns, dann ist es trotzdem nochmal spannend zu wissen, dass 95% des weltweiten Datenverkehrs auch über Kabel am Meeresboden laufen. Und ich habe mich bisher nie gefragt, wie sehen die eigentlich aus, aber jetzt bei der Recherche habe ich herausgefunden, die sind oft nur so dick wie ein Gartenschlauch, also gar nicht mal so groß. Und können halt von Ankern, von Schiffen, Fischereinetzen oder eben auch gezielte Sabotage auch beschädigt werden. Und dann können auch ganz schnell ganze Regionen beeinträchtigt sein.
Bewusst oder unbewusst beschädigt werden, ne? Kennen wir aus der Ostsee.
Ja.
Und wie könnte jetzt das deutsche Internet von Angreifern ganz oder teilweise abgeschaltet werden?
Also könnte einerseits mit sogenannten kinetischen Angriffen passieren. Also das heißt, Angreifende könnten Teile der Hardware in die Luft sprengen oder indirekt lahmlegen. Das heißt, auch mit einem Stromausfall würde das dann nicht mehr laufen. Das würde dann betreffen zum Beispiel auch die Rechenzentren von Cloud-Diensten. Ja? Also manche Menschen haben ja viele ihrer Daten nicht mehr unbedingt auf dem Rechner, sondern online in so einer Cloud gespeichert. Da kommst du dann auch nicht mehr dran. Oder eine zweite Möglichkeit, Internetprovider könnten eben angewiesen werden, Dienste zu pausieren, wie es ja in Uganda auch der Fall war. Das heißt, wo liegt dann das Problem? Es werden keine Daten mehr über die Leitungen geschickt. Ja. Es gibt auch eine andere Möglichkeit, einzelne Internetseiten können blockiert werden. Auch Cyberangriffe sind da möglich. Da gibt es sogenannte DDoS-Attacken. Das bedeutet, es sind quasi Angreifende, die ganz viele Anfragen auf einen Server oder eine Seite stellen. Der ist dann überlastet und fällt aus. Wir haben schon gesprochen, es gibt Blockaden bestimmter einzelner Seiten. Die können auch übrigens von Gerichten oder von zuständigen Behörden angeordnet werden. Etwa wenn man so eine Seite hat, wo Raubkopien verteilt werden. Oder auch, vielleicht erinnerst du dich noch, die Europäische Union hat ja Seiten von einigen russischen TV-Sendern sperren lassen, weil die eben Falschinformationen verbreitet haben. Und vielleicht nochmal ein kurzer Hintergrund dazu. In Deutschland gilt die Netzneutralität. Das heißt, Internetanbieter dürfen grundsätzlich keine Inhalte im Internet blockieren oder verlangsamen oder auf sonstige Art irgendwie ungleich behandeln. Und wir haben auch natürlich eine Behörde, die Bundesnetzagentur, die das überwacht. Und ich wollte jetzt mal wissen, wie ist denn jetzt die Gefahrenlage in Deutschland eigentlich in diesem Bereich? Und habe gesprochen mit Martin Hullin vom Netzwerk für technologische Resilienz und Souveränität der Bertelsmann Stiftung. Und er sagt,
die Herausforderung, die von der Russischen Föderation oder von China ausgeht, geht mehr in den Bereich eben von sogenannten DDoS-Attacks. Also wie kann man sehr spezifisch Bedrohungen schaffen, um bestimmte Inhalte nicht mehr verfügbar zu haben, durch ganz dedizierte Angriffe von zu vielen Anfragen, zum Beispiel auf eine Webseite. Das können staatliche Akteure inzwischen ganz gut, aber gleichzeitig gibt es auch eine große Resilienz, in dem Fall der deutschen Netzwerke. Also da müsste sehr, sehr viel geschehen, um da in der Lage zu sein, einen großen Teil des deutschen Internets zum Beispiel auszuschalten, ohne dass da der Staat oder unsere Sicherheitsbehörden einsteigen würden und dagegen vorgehen würden.
Also Hulin sieht da eine gewisse Resilienz. Er hat allerdings noch einen anderen Aspekt angesprochen, den ich wichtig finde. Es gibt auch eine sogenannte algorithmische Unsichtbarkeit. Das heißt, die Inhalte sind dann online, sagen wir mal die NDR-Homepage zum Beispiel. Allerdings können die Suchalgorithmen so verändert werden, unter anderem durch KI-Systeme, dass diese Inhalte im Ranking dann immer weiter nach hinten verschwinden. Also die ist dann irgendwie, wenn du Google als Suchmaschine benutzt, keine Ahnung, auf Seite 50 oder so und nach 2, 3 Seiten hast du keine Lust mehr zu suchen und dann findest du es einfach nicht mehr. Ja, also das heißt Shadowbanning und birgt eben auch ein hohes Manipulationspotenzial.
Und was empfiehlt jetzt der Digitalexperte? Was könnten konkrete Schritte sein, die dann mehr Sicherheit und auch mehr Resilienz bieten?
Also das größte Risiko laut Hulin sei systemische Abhängigkeit. Das heißt, wenn wenige Anbieter zentrale Infrastruktur kontrollieren. Und deswegen fordert er, dass es eben europäische Alternativen und offene Standards geben soll, also europäische Alternativen zu sowas wie YouTube, Facebook, WhatsApp und so weiter, ne, was viele von uns ja nutzen, da wirklich europäische Alternativen aufzubauen, sagt er.
Und es gibt in Europa zum Beispiel aktuell keinerlei alternativen Suchindex zu Google, zu Baidu oder zu Yandex. Das sind chinesisch-amerikanische, russische Suchindexes, die ja genutzt werden, um dann diese Daten dann durch die Suchmaschinen zur Verfügung zu stellen. Es gibt kleine europäische akademische Initiativen, zum Beispiel den Open Search Index, die sich gerade sehr schwierig darum bemühen, Folge- oder Anschlussfinanzierung zu bekommen, um eigene Alternativen aufzuziehen. Also das wäre ein Beispiel. Oder eine europäische Orchestrierung zum einen alternativen Single Sign-On-Standard. Wenn wir uns einloggen, zum Beispiel an jedwegen unterschiedlichen Plattformen, haben wir ja die Wahl aus zwischen Pest und Cholera. Wir nutzen unseren Google-Account, wir nutzen unseren Apple-Account oder wir nutzen vielleicht sogar noch den Facebook-Account. Was wäre, wenn es einen offenen Standard gäbe, den vielleicht nicht nur Europäerinnen und Europäer nutzen können, sondern die globale Bevölkerung? In der Regulierung sollten wir weiterhin auf Plattformkontrolle und Transparenzpflichten pochen und wir sollten diesen Resilienzmuskel weiter trainieren. Also redundante Systeme haben, Notfallpläne, dass wenn eine Sache ausfällt, dass dann andere reinkommen.
Ja, also so viel von Martin Hulin und zum Schluss, ja, was habe ich mitgenommen von der ganzen Sache? Also Uganda ist weit weg, der Iran ist auch für viele von uns weit weg und man könnte meinen, das Thema betrifft uns vielleicht nicht so richtig. Ja, wir könnten solidarisch sein mit den Menschen dort. Und gleichzeitig, wenn ich jetzt so Martin Hulin zuhöre, scheint es mir doch wichtig, das im Blick zu haben, gerade weil wir so abhängig von der funktionierenden Internetinfrastruktur sind. Und uns eben, ja, was Redundanzen angeht und was auch, das heißt ja immer so schön, strategische Autonomie, ja, also wie können wir auf eigenen Beinen auch technologisch stehen, um im Zweifelsfall, wenn Angriffe erfolgen, eben nicht komplett aufgeschmissen zu sein. Also das macht mich schon betroffen und lässt mich auch nochmal neu nachdenken. Und wie war das für dich, Kai? Was sagst du dazu?
Ja, auf jeden Fall ein Thema, was uns, glaube ich, weiter beschäftigen wird. Du hast ja jetzt auch so viele Dinge angesprochen. Ich glaube, wir könnten noch eine Stunde weiterreden. Also ich glaube, wir müssen da noch eine Folge irgendwann zumachen. Und der Begriff Resilienzmuskel, der gefällt mir sehr. Den werde ich mir, glaube ich, mal ins Notizbuch schreiben.
Danke dir.
Das war unser Schwerpunkt zum Thema Internet-Shutdown. Vielen Dank, Julia, für deine ausführliche Recherche.
Sehr gerne, Kai. Ja, und wer mehr dazu wissen will, wir haben auch noch weiterführende Links in unseren Shownotes dazu.
Ja, danke euch beiden, Julia und Kai. Für heute war es das mit unserer Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste Folge gibt es am kommenden Freitag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Es hilft uns übrigens auch sehr, wenn ihr den Podcast bewertet, wo auch immer ihr unsere Folgen hört. Und damit verabschieden sich Stefan Niemann
und Kai Küstner. Wenn euch komplexe Themen fundiert recherchiert interessieren, dann habe ich eine Empfehlung für euren nächsten Podcast-Stopp. 11KM, der Tagesschau-Podcast. Dieser Podcast nimmt sich montags bis freitags Zeit für genau ein Thema in aller Tiefe. In der Folge von diesem Montag geht es um ein Vorhaben der Bundesregierung, das ein bisschen nach Science Fiction klingt, aber absolut real ist. Deutschland soll zu einer Weltraummacht aufsteigen. Dafür plant die Bundeswehr, bis 2030 rund 35 Milliarden Euro in die militärische Aufrüstung im All zu investieren. In Technologien wie Satellitenabwehrsysteme oder Laserwaffen. Gemeinsam mit dem WDR-Investigativjournalisten Florian Flade beleuchtet 11KM, warum diese Pläne dringend sind, warum sich die Bundeswehr intern bei den Zuständigkeiten im Weg steht und wer das Sagen im All bekommt. 11KM findet ihr in der App von ARD Sounds. Den Link teilen wir auch in den Shownotes.
ARD Sounds.